Morgen, ich bin Jonathan Reichert und werde heute Morgen das Wort Gottes predigen. Wir leben in einem sehr spannenden Jahr. 2017 ist das Jahr, wo wir 500 Jahre Reformation feiern. Und wahrscheinlich wird das ganze Jahr wird's Dokus im Fernsehen geben, Talkshows, Veranstaltungen. Ich weiß, Wittenberg ist das ganze Jahr ausgebucht. Manche von uns sind beteiligt an der Veranstaltung dort organisieren. Tobias und Steffi organisieren dort eine Veranstaltung. Und ihr werdet viel hören über die Reformation, über wie kam es dazu, was waren die Auswirkungen gesellschaftlich, ökonomisch, politisch, religiös. Und heute Morgen fangen wir eine Serie an, wo wir genau uns das anschauen wollen. Eine Serie über den Galaterbrief. Weil wenn wir uns fragen, was war der Ursprung, was hat Luther dazu gebracht, aus dem religiösen System rauszubrechen, dann war es das Studium des Römerbriefs und des Galaterbriefs. Als er den Galaterbrief studierte, sah er auf einmal Freiheit statt Religion, sei Gnade Gottes statt menschlicher Leistung. Er war so fast verliebt in den Galaterbrief. Er sagte mal, er verglich das mit der Ehe seiner Frau Katharina. Er sagte, der Brief an die Galater ist mein Epistelchen, dem ich mich angetraut habe. Er ist meine Katharina von Bora. Ja. Also das klingt ein bisschen schwulzig für uns vielleicht heute. Aber das war, wie bedeutsam ihm dieser Brief war und wie sehr ihm das am Herzen lag und wie sehr es wirklich im Zentrum der Reformation steht. Diese Offenbarung, und wir nennen das die ganze Serie Freiheit oder Religion. Ich weiß, manche von uns sehen Religion als eher etwas Positives, als vielleicht Frömmigkeit, Gottesfurcht und so weiter. Wir verstehen das, wir nehmen das jetzt eher ein bisschen provokant, so wie die Leute da draußen es verstehen würden. Es sind ein Haufen Regeln, ein Haufen Dinge, die man machen muss, wenn man gläubig ist. Also unser Thema Freiheit oder Religion. Diese Botschaft des Galaterbriefs über die Freiheit, die wir haben als Gläubige in Christus, das, glaube ich, war wirklich der Zündstoff, der diese Reformation hervorbrachte und wirklich damit Europa und die ganze Welt eigentlich erschütterte. Und deshalb wollen wir uns diesen Galaterbrief zusammen anschauen, weil wir glauben, das ist eine Freiheitscharta. Es ist die Charta von der Liebe Gottes, von der Gnade Gottes. Und das ist unser Wunsch in diesen Tagen, in diesen Wochen bis Ostern, dass wir wirklich die Gnade Gottes sehen wie nie zuvor. Und ich fange jetzt einfach an mit Galater 1. Wir lesen die Verse 1 bis 10. Paulus zum Apostel berufen, nicht von Menschen oder durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und durch Gott, den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich für unsere Sünden hingegeben hat, um uns aus der gegenwärtigen bösen Welt zu befreien nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Ihm sei Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Ich bin erstaunt, dass ihr euch so schnell von dem abwendet, der euch durch die Gnade Christi berufen hat und dass ihr euch einem anderen Evangelium zuwendet. Doch, es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt nur einige Leute, die euch verwirren und die das Evangelium Christi verfälschen wollen. Wer euch aber ein anderes Evangelium verkündet, als wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Auch wenn wir selbst es wären oder ein Engel vom Herrn, vom Himmel. Was ich gesagt habe, das sage ich noch einmal. Wer euch ein anderes Evangelium verkündet, als ihr angenommen habt, der sei verflucht. Geht es mir denn um die Zustimmung der Menschen oder geht es mir um Gott? Suche ich etwa Menschen zu gefallen? Wollte ich noch den Menschen gefallen, dann wäre ich kein Knecht Christi. Dieser Galaterbrief, ihr hört es schon, ist ziemlich streng. Also das hat, alle anderen Briefe von Paulus fangen mit sehr warmen Worten an. Mit Grüßen, mit Dankgebet. Der Galaterbrief geht direkt ins Thema und ist sehr scharf von der Wortwahl. Später in Kapitel 3 spricht er sie an, ihr, das sind wirklich, die Worte sind sehr hart, ihr dummen, ihr idiotischen Galater. Ja, also das ist echt heftig, wie er sie anspricht. Und wenn wir uns das anschauen mit anderen Briefen, dann ist es so ein bisschen wie, wenn meine Familie, stellt euch vor, meine Familie geht in Urlaub, das ist schon vorgekommen, dass sie nach Amerika gegangen sind und kommen zurück. Und sie kommen zurück und ich begrüße einen nach dem anderen und sage, so schön, dass du wieder da bist. So wunderbar, dass ich euch wieder habe. Und dann einen von meinen Kindern übergehe ich einfach und gehe zum Letzten und sage, so schön, dass du da bist, ich freue mich. So ein bisschen ist der Galaterbrief. Alle anderen werden herzlich begrüßt und sie werden scharf angegangen oder nicht mit der gleichen Liebe. Wenn wir uns vergleichen mit dem Korintherbrief. In Korinth gab es große Probleme. Da ist die Rede davon, dass die Reichen früher zum Gottesdienst kommen und den Abendmahl schon mit dem Abendmahl sich besaufen. Und es ist die Rede davon, dass einer eine sexuelle Beziehung mit der Frau seines Vaters hat. Also richtig heftige Probleme in der Gemeinde in Korinth. Und trotzdem spricht Paulus sie an mit ihr Heiligen. Er sagt, ich danke Gott jederzeit für die Gnade Gottes bei euch. Ihr seid in allem reich geworden. Er redet dann von Weisheit, Erkenntnis. Es fehlt auch an keiner Gnadengabe. Ganz ehrlich, also wenn wir die zwei Gemeinden vergleichen würden, selbst wenn vielleicht sie mehr Gesetzlichkeit in Galatien haben, das in Korinth ist doch viel schlimmer, oder? Also das ist doch viel krasser. Also eigentlich hätte doch Paulus die richtig krass angehen müssen. Offensichtlich nicht. Offensichtlich glaubte Paulus, dass das, was in Galatien passiert ist, deutlich schlimmer ist als das, was in Korinth passiert ist. Wenn er die zwei Briefe vergleicht, ist es sehr deutlich. Und deshalb ist es ein sehr zentraler Brief, der Brief an die Galater. Und wir wollen diese Wochen ihn durchgehen und schauen, was hat Paulus so erregt? Warum wurde er so wütend und so zornig mit den Galatern? Wir wollen uns kurz den geschichtlichen Hintergrund anschauen. Paulus auf seiner ersten Missionsreise kam ja von Antiochien, was glaube ich heute Syrien ist, segelte rüber nach Zypern und von Zypern an die Küste, was Kleinasien, was heute Türkei ist. Und er ging dann Landesinnere Richtung Ankara, was heute Ankara ist. Und das ist das Gebiet Galatien. Galatien sind übrigens die Ostkelten, also das ist vielleicht so ein guter, wo man sich ein bisschen merken kann, wer sind eigentlich die Galatier? Es gibt die Westkelten waren in Frankreich und so und die Ostkelten sind da sozusagen stehen geblieben in der heutigen Türkei. Und das war seine erste Missionsreise, er gründete dort in dem Gebiet verschiedene Gemeinden. Und nachdem er dann wieder zurückgegangen war nach Antiochien, kamen Leiter, Prediger aus Jerusalem und lehrten offensichtlich etwas anderes. Sie sagten, alles ganz schön und gut, was der Paulus euch erzählt hat, die Gnade Gottes, ja, das ist wichtig, aber euch fehlt da noch einiges. Ihr müsst euch an die jüdischen Religionsgesetze halten, ihr müsst die Essensgesetze halten, Koscher essen, Sabbat halten und vor allem die Beschneidung. Ihr braucht die Beschneidung, weil Gnade Gottes, alles schön und gut, aber ihr habt offensichtlich, ihr seid noch nicht wirklich ganz in unserer Religion angekommen. Und dazu müsst ihr euch an all diese Gesetze halten. Und Paulus sagt, dieses Evangelium, was euch gepredigt wurde, ist überhaupt kein Evangelium. Das ist keine gute Nachricht. Das ist nicht die Botschaft von Gott, sondern es ist mehr oder weniger, es kommt direkt von der Hölle. Davon müsst ihr euch lossagen. Und heute Morgen wollen wir uns Gedanken machen. Offensichtlich hat Paulus eine ganz klare Vorstellung, was das Evangelium ist. Er geht davon aus, dass das Evangelium die absolute Wahrheit ist. Und die ist sehr genau definiert. Da gibt es keine das könnte man auch noch als Evangelium verstehen, sondern hat eine ganz klare Vorstellung von dem Evangelium. Und ich glaube, wir tun uns heute schwer, im 21. Jahrhundert als postmoderne Menschen so klare Grenzen zu ziehen. Wer kann schon genau sagen, was die Wirklichkeit ist? Wer kann schon genau sagen, was Gott von uns will und wie alles aussieht? Und mir ist diese Woche ein Gleichnis gestolpert, das Höhlengleichnis, vielleicht kennt ihr das, von Platon. Ich möchte es kurz erzählen. Der griechische Philosoph Platon erzählt ein Höhlengleichnis und es geht wirklich um die Lebenswirklichkeit von uns Menschen. Wie sehen wir die Wirklichkeit? Und er beschreibt, dass viele Menschen in einer Höhle sitzen und sie sind gefesselt, sie sind gebunden, dass sie sich nicht umdrehen können. Sie können nur ständig auf eine Wand schauen. Sie sind ihr ganzes Leben, schauen sie nur auf diese Wand. Hinter ihnen ist ein Feuer. Und dieses Feuer strahlt sozusagen auch auf die Wand. Und dann gibt es Menschen, die menschliche Figuren von Töpfen und Krügen und von Speeren und Schwertern hochhalten. Und sie haben so kleine Handlungen, die sozusagen ein Schattenspiel ergeben auf dieser Wand. Und die Leute, die an der Wand sitzen, gebunden, sich nicht bewegen können, nur ständig dieses Schauspiel sehen an der Wand, fangen an, sich Gedanken zu machen über dieses Schauspiel. Sie unterhalten sich über die Bedeutung des Schauspiels, dieses Schattenschauspiels. Sie philosophieren, sie entwickeln eine Wissenschaft, was das alles zu bedeuten hat, dieses Schattenschauspiel. Eines Tages wird einer dieser Gefangenen an der Wand freigemacht. Seine Ketten werden abgenommen und auf einmal dreht er sich um und sieht das Feuer und seine Augen, das blendet ihn schon ein Stück. Und dann wird er hochgenommen an das Ende der Höhle. Und er sieht die Sonne und er ist völlig geblendet. Und er fängt an, die wahre Lebenswirklichkeit wahrzunehmen. Er sieht auf einmal, was das Leben wirklich hat, was da in der Welt passiert. Er sieht Tag und Nacht, er sieht Sonne und Mond, er sieht die Menschen, die rumlaufen. Und dann sagt Plato mit diesem Gleichnis, eigentlich bin ich mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so ist. Ich nehme es an. Aber der Einzige, der das weiß, ist Gott. Und jetzt wird es spannend. 400 Jahre später kommt Jesus. 400 Jahre später kommt Jesus. Und wir lesen in der Bibel, er kam direkt von Gott. Er ist selber Gott. Er ist der Sohn Gottes. Er kommt von dem Schoß Gottes. Und er legt uns alles aus. Er erklärt uns, was die Wahrheit ist, was die Lebenswirklichkeit ist. Ich glaube, dieses Bild ist sehr zutreffend für uns heute. Ein anderer Philosoph, Spemann, ein Medienphilosoph, sagt, wir leben in einer Zeit, wo wir, weil wir mit unserer Lebenswirklichkeit nicht klarkommen, uns in die Medienwelt fliehen. Und in der Medienwelt, in Filmen, Fernsehserien, Videos im Internet, gibt es kaum Platz für Gott. Gott kommt kaum vor und das passt sehr gut in unsere atheistische Zeit. Da werden andere Lösungen angeboten, die in der Wirklichkeit eigentlich gar nicht funktionieren. Und damit fliehen wir vor der Wirklichkeit und lassen uns nicht auf Gott ein. Aber wir brauchen Gott in unserem Problem. Wir brauchen Gott in der Lebenswirklichkeit. Die Frage ist, kann das etwas mit dir zu tun haben und mit mir zu tun haben? Ich glaube, dass ich auch teilweise auf solche Schattenschauspiele schaue und glaube, das ist die Wirklichkeit. Und Gott sagt, komm ans Licht. Komm heute ans Licht. Begegne dem Licht der Welt. Und das ist Jesus. Begegne der Wahrheit. Begegne dem wahren Leben. Und das ist Jesus. Und jetzt sagt vielleicht einer von euch, wow, absolute Wahrheit, Wirklichkeit, das ist gefährlich. Das klingt nach Fundamentalismus, nach Extremismus. Das sind die Leute, die nach Syrien und Irak gehen. Das sind die Leute, die sagen, so funktioniert die Welt und dann fangen sie Religionskriege an. Sagen wir nicht in unserer Zeit, anstatt Leuten, die sich ihrer Sache ganz sicher sind, brauchen wir Leute, die nicht so überzeugt von ihrer Religion sind, von ihren Überzeugungen, die einfach alles nebeneinander stehen lassen. Wenn wir also absolute Wahrheitsansprüche in Frage stellen, ablehnen, dann wird die Welt ein sicherer Ort. Paulus war wahrscheinlich, er war nur ein bisschen naiv, noch nicht aufgeklärt. Er lebte in einer barbarischen Zeit. Deshalb gab es damals auch so viel Gewalt. Wir müssen einfach alles nebeneinander stehen lassen. Und wir sehen auf Gewalt wie im Irak und Syrien, die motiviert es von religiösem Wahnsinn. Aber wisst ihr was? Paulus war nicht naiv. Er hat diesen religiösen Extremismus selber gelebt. Er war ein jüdischer Extremist. Er erzählt von sich selber, oder in der Apostelgeschichte wird erzählt. Er ist zu christlichen Familien gegangen, hat Eltern mitgenommen, ins Gefängnis geworfen, die Kinder haben geschrien. Er hat Christen sogar umbringen lassen. Er ist in andere Städte gezogen, um Christen zu verfolgen. Paulus kannte Extremismus. Paulus wusste, von was er sprach. Paulus wollte keinen Fundamentalismus und keinen Extremismus. Und ich glaube, heute in unserer Zeit, ich glaube, es gibt noch einen anderen Weg. Es gibt nicht nur den Weg, entweder jemand, der ist total radikal überzeugt von seiner Religion, von seiner Überzeugung, und das andere ist einfach alles nebeneinander stehen zu lassen, alles ist okay. Ich glaube, heute in unserer Zeit regt sich auch so eine Unzufriedenheit, fast eine Wut auf alle Gleichmacherei. Vielleicht kennt ihr Henrik Bruder, der sagt, die Leute, die nach Deutschland kommen, sollten sich an die deutschen Regeln halten. Ja, warum kommen die hier? Weil sie offensichtlich denken, dass es ein besseres Land ist und dass unsere Lebensweise besser ist. Und ich habe eine Sendung gesehen mit ihm, und dann hat einer von den Jusos gesagt, nein, das dürfen wir gar nicht, wir dürfen niemals den Moslems sagen, dass wir besser sind oder irgendwas. Und er sagt, natürlich, wir sind überzeugt von Aufklärung, wir sind überzeugt von Säkularisierung, und das ist, was die ganze Welt braucht. Und so glaube ich, dass es sozusagen schon eine Gegenbewegung gibt, auch in Deutschland, dass Leute sagen, boah, dieses alles Pinkmalen haut einfach nicht hin. Wo ich natürlich sagen würde, Säkularisierung und Aufklärung hat nicht nur Frieden und Freiheit und Wohl für unsere europäischen Länder gebracht, sondern wahrscheinlich mehr Morde als sonst irgendein System. Aber was ich heute Morgen sagen will, ist, es gibt einen anderen Weg. Wir können überzeugt sein, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wir können überzeugt sein, dass unser Glaube nicht kontrollierend ist, nicht unterdrückend ist. Wir können sehr davon überzeugt sein, und es bringt Liebe, Freude, Friede in unsere Welt. Wir haben Gott, der nicht irgendwie zornig im Himmel sitzt, sondern in 1. Timotheus heißt es, unser Gott ist ein glücklicher Gott. Hast du anderen schon mal Gott als den glücklichen Gott vorgestellt? Aber so ist unser Gott. Und deshalb, das war jetzt alles Einleitung. Aber meine drei Hauptpunkte heute Morgen sind, das Evangelium ist eine befreiende Wahrheit, es ist eine demütige Wahrheit und die Freiheit ist wirklich eine Person. Lass uns das anschauen. Was bedeutet das, dass das Evangelium eine befreiende Wahrheit ist? Luther schreibt in seinem Kommentar zum Galaterbrief, in meinen eigenen Worten ausgedrückt, er sagt, wenn Leute denken, dass die Sünde, von der hier die Rede ist, von dem Bösen, was in der Welt ist, wenn wir einfach nur gut sind und dann wird das alles gelöst, sagt er, dann verniedlichen wir das Böse und wir verniedlichen unsere eigene Sünde. Wir sind wirklich verloren, wir sind rebellisch, wir kommen ohne Gott nicht klar. Und er greift damit sämtliche anderen christlichen Richtungen an, und sagt, diese anderen christlichen Richtungen sagen, du schaffst es schon selber, du kannst selber ein guter Mensch sein. Er sagt, dann nehmen wir nicht ernst, wie verloren und wie verlassen wir von Gott sind. Und hier heißt es im Text, Jesus wurde uns gegeben. Es passiert nicht, die Rettung passiert nicht, indem wir uns ein bisschen anstrengen, ein bisschen besser werden, sondern die Lösung ist, Jesus wurde uns gegeben. Und ich will noch kurz etwas zitieren, und wenn jemand Interesse hat, es gibt einen super Aufsatz-Essay von einem Norbert Bolz, das ist der Professor für Medientheorie an der TU Berlin, und der hat darüber gesprochen, was in unseren Kirchen und gerade in der Landeskirche falsch läuft. Und er redet von einer gnadenlosen Zeit. die gnadenlose Neuzeit. Und er sagt, wir haben eine Inflation des Kreuzes. Wir reden vom Kreuz, als wäre das, das Kreuz ist sozusagen die Leiden dieser Menschen und so weiter. Aber wir sehen nicht mehr den Skandal des Kreuzes. Wir brauchen den Skandal des Kreuzes. Wir sind verloren. Ohne Gott gehen wir in die Hölle. In vielen Gemeinden, in vielen Landeskirchen, ja, aber selbst evangelikalen Gemeinden wollen wir nicht mehr davon sprechen. Das ist uns zu skandalös, zu angriffig. Aber Norbert Boll sagt, wir brauchen diese Botschaft. Karl Barth, ein Theologe, hat gesagt, gerade all das Anstößige bei Paulus, das ist das, was wir brauchen und das, was unsere Welt verändert. Nicht die angepassten Dinge, sondern die, die uns wirklich quergehen. Und was ist die Folge, wenn ich nicht mehr glaube, dass ich ein Sünder bin und dass ich Gott brauche? Dann erlöse ich mich selber. Und ich lese es kurz vor. Er redet davon, dass wir dann eine Religionsboutique aufmachen mit einem europäisch verschlankten Buddhismus. Oder ich errege mich selbst mit Hilfe von Drogen. Oder ich fordere mich selbst heraus, indem ich nur an einem Gummiseil befestigt von einer Brücke springe. Oder ich beschäftige mich mit mir selbst, indem ich meine eigenen Leiden und Beschädigungen studiere. Am besten gleich in einer Selbsthilfegruppe. Diese Suche nach dem Heil im eigenen Selbst nimmt also ganz handfeste Formen an. Sei es, dass man für permanente Fitness sorgt, sei es, dass man sich an den körpereigenen Endorphinen berauscht. Hierher gehört auch alle Formen der Selbstmedikation. Und er spricht von den neuen religiösen Formen und sagt, die Schlagwörter sind Selbstverwirklichung und soziale Gerechtigkeit. Das ist das, was wir glauben, was wir brauchen, um uns zu erlösen und Erlösung in unserem Land zu finden. Und er spricht davon, wir brauchen Gott. Und das ist, was die Kirche wieder lehren muss. Und das ist, wovon der Galaterbrief spricht. Du brauchst nicht viele Tipps, wie du besser leben kannst. Und das ist auch, was heute in den vielen Kirchen gepredigt wird. Sondern wir brauchen Jesus. Wir brauchen Rettung von unserem Gott, der am Kreuz für uns starb. Und jetzt gehe ich zurück zum Text. Und wir werden das sehen, die Parallelen, was dieses andere Evangelium war, was diese jüdischen Prediger aus Jerusalem gepredigt haben und was Paulus gepredigt hat. Diese anderen Prediger sagten, Paulus hat die Latte zu niedrig gehängt. Und damit verdirbt er wirklich die Frömmigkeit unserer nichtjüdischen Heiden. Und unsere postmoderne Reaktion, wie ich schon sagte, ist vielleicht, ja, lass mal einfach beides nebeneinander stehen, es ist doch okay. Paulus sagt, nein, das ist kein Evangelium. Es sei verflucht, er wiederholt es zweimal, verflucht, wer so etwas sagt. Er sagt, es gibt keinen Dialog, hier gibt es keinen Dialog, hier gibt es nichts zu besprechen, es ist entweder so oder so. Das Evangelium macht uns wirklich frei. Und wir werden nachher beim letzten Punkt drauf kommen, wie es uns genau frei macht. Wie macht Jesus uns frei? Und jetzt möchte ich kurz darüber sprechen, über die demütige Wahrheit. Er sagt, selbst wenn ich es predigen würde oder ein Engel vom Himmel, er sagt, es ist nicht entscheidend, wer der Botschafter dieser Botschaft ist, dieses Evangeliums. Er sagt, impliziert sogar, ich könnte es verpassen. Ich könnte ein falsches Evangelium predigen. Es ist egal, wer es predigt. Es geht darum, was ist das Evangelium? Und dann werfen ihm Leute vor, naja, der tut es nur, um den Leuten zu gefallen, heißt es zum Schluss. Aber er sagt, ich trage, das sagt er in Galater 6,17, ich trage an mir die Zeichen Jesu an meinem Leib. Was er damit meint, er hat Schläge abbekommen. Er ist Schiffbruch gegangen. Er ist ins Gefängnis geworfen worden. Er ist ausgepeitscht worden. Er ist alles mögliche mit ihm passiert. Er sagt, ich tue das nicht aus Menschenfurcht, nicht um die Latte niedriger zu hängen, um den Leuten es einfacher zu machen, um mich beliebt zu machen bei Leuten. Ich habe für dieses Evangelium gelitten. Es geht mir nicht um die Zustimmung der Menschen, sondern es geht mir um das volle Evangelium. An einer anderen Stelle, Philipper 1, erklärt er sogar, sagt, ich sitze im Gefängnis, ich habe eine ganz schwere Zeit. Und da gibt es Leute, die aus Neid und Streitsucht auch das Evangelium predigen, aus Ehrgeiz. Sie sagen sogar, lasst wir wollen seine Ketten noch schwerer für ihn machen. Also es sind Leute, die richtig negativ gegen Paulus eingestellt ist. Aber wie löst er das Ganze? Er sagt, egal, ob die Leute aus guter oder schlechter Absicht predigen, das Wichtigste ist, Jesus wird verkündigt. Ihm ging es nicht darum, nicht mal um die Absicht, die Motivation dieser Leute, sondern ihm ging es um das klare, um das wahre, das reine Evangelium. Und wisst ihr, ich glaube manchmal, wenn wir solche Sprüche hören, dann sagen wir, Paulus, schon ein bisschen, schon sehr überzeugt von sich selber, schon ein bisschen stolz, arrogant, oder? Aber Paulus sagt das Gegenteil. Er sagt, dafür leide ich. Ich glaube, wir brauchen manchmal Leute, die uns rein Wein einschenken, die uns vielleicht manchmal konfrontieren über Dinge in unserem Leben. Und das ist nicht arrogant, sondern das kann arrogant sein, wenn jemand sozusagen völlig überzeugt von seiner eigenen Meinung ist. Aber wenn jemand uns das Evangelium bringt, wenn jemand uns konfrontiert mit dem Evangelium, dann ist es wirklich Demut. Weil er riskiert ein bisschen vielleicht die Beziehung oder stellt unsere Beziehung auf eine Probe, indem er uns sehr deutlich sagt, du, ich glaube, hier liegst du falsch. Und das ist wirklich das demütige Evangelium. Ich glaube, wir brauchen das ab und zu, dass wir miteinander reden und sagen, du, ich glaube, hier folgst du nicht wirklich ganz dem Evangelium. Und so wie Paulus vielleicht manchmal sogar ein bisschen scharf werden und sagen, du bist da echt auf dem Irrweg. Das Entscheidende ist, das Evangelium sorgt immer dafür, dass wir frei werden, dass wir nicht reguliert werden, dass wir nicht kontrolliert werden, sondern dass wir frei werden. Das tut das demütige Evangelium. Und jetzt zum Schluss wollen wir darüber sprechen, die Wahrheit ist eine Person. In Galater 1, Vers 6 heißt es dann, Paulus sagt nicht, ihr habt euch nicht genau an mein Evangelium gehalten oder habt euch nicht genau an mich gehalten. Ihm ging es um eine Person. Er sagt, ich bin erstaunt, dass ihr euch so schnell von dem abwendet, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, dass er euch einem anderen Evangelium zuwendet. Ihr sagt, ihr habt euch von Gott abgewendet, indem ihr nicht mehr voll an das Evangelium geglaubt habt, indem ihr gute Werke tut und gute Werke dem Evangelium zufügt, habt ihr euch von Gott abgewendet. Ihr habt euch von der Gnade Christi abgewendet, in der ihr berufen seid. Ihr habt euch von Jesus abgewendet. Und vielleicht ein kurzes Wort dazu. Immer, wenn wir das Evangelium lesen, wenn wir die Bibel lesen, geht es darum, dass wir Jesus sehen. Ich glaube, du kannst die Bibel studieren und alles grammatikalisch, inhaltlich, historisch genau studieren. Du kannst sogar 2 Stunden da sitzen und du verpasst doch Jesus. Es ist wichtig, dass wir immer auf Jesus kommen. Wir können, gerade als Prediger sage ich das, ich kann mich ergötzen, 3-4 Stunden Text zu studieren und zu sagen, wow, klasse, was da drin steht. Und das begeistert mich, was ich da alles rausholen kann und die Querbezüge sehen kann und was weiß ich alles. Im Endeffekt, das ist, was Paulus hier macht, es geht immer wieder zurück auf Jesus. Es geht immer wieder, müssen wir den Bezug herstellen, dass wir Jesus sehen, dass wir Jesus besser kennenlernen. Das ist, was wir hier als Gospelhaus wollen. Wir wollen nicht nur, dass jeder die richtige Gospelhaus-Doktrin, New Frontiers-Doktrin oder irgendwas hat oder die richtigen Dogmen, sondern das Entscheidende ist, dass jeder von uns Jesus besser kennenlernt, dass wir Jesus näher kommen, dass wir uns nicht abwenden von Jesus, dass wir nicht von seiner Gnade uns abwenden, sondern dass wir immer in seiner Gnade leben. Und dann heißt es noch, Jesus, der sich für unsere Sünden hingegeben hat, um uns aus der gegenwärtigen bösen Welt zu befreien. Das ist seine Rettung. Wie ich schon sagte, wir leben in einer gnadenlosen Neuzeit. Wir leben in einer Zeit, wo der Mensch versucht, sich selber zu erlösen. Wir müssen uns eingestehen, ich bin Sünder, ich brauche die Gnade Gottes und die Gnade Gottes wird mir in Christus geschenkt. Was passiert manchmal, wenn jemand gläubig wird, ist er so begeistert von Gott. Er sagt, wow, Gott hat mich gerettet und ich habe es null verdient. Ich weiß gar nicht, wie es passieren konnte. Ich war noch nicht mal interessiert an Gott. Ich habe überhaupt nicht Gott gesucht. Und auf einmal hat er mich ergriffen, hat mich rausgeholt aus meiner Sünde. Ich war tot, ich war leblos, hatte keinen Atem. Jesus trat in mein Leben und ich habe ein neues Leben. Und was passiert dann manchmal? Dann kommen die lieben Geschwister in der Gemeinde und sagen, aber jetzt musst du dich schon an diese ganzen Gesetze halten. Und an die ganzen Regeln, wenn du ein guter Christ sein willst und deine Rettung sicher machen willst. Lass uns nicht das Gesetz Mose predigen, nicht Verhaltensänderungen, nicht Therapien, wie wir bessere Christen werden. Lass uns immer Jesus predigen. Er ist uns gegeben worden, um uns von dem Bösen dieser Welt zu retten, von uns selber zu retten. Ja, Norbert Bolt sagt es, indem dieses Selbstfindung ist im Endeffekt eine Hölle. Sich selber zu suchen und irgendwann zu finden, also ich sage es jetzt mal ganz persönlich, also wenn ich den ganzen Müll in meinem Leben ständig in meiner Vergangenheit und in meinen seelischen Befindungen bohren will, das ist wirklich Hölle. Ich weiß nicht, was Menschen glauben, dass sie finden werden, wenn sie sich selber suchen und irgendwann finden. Wir müssen Jesus finden. Er ist unsere Rettung, er ist unsere Hoffnung. Alles andere funktioniert nicht. Und ich weiß, in unserer Welt klingt das sehr absolut. Es klingt anstößig, skandalös, aber wir sind überzeugt, dass es eine Wahrheit ist, die nicht kontrolliert, die nicht uns einengt, die nicht uns regulieren will, sondern die uns wirklich frei macht. Und das ist manchmal auch ein bisschen messy. Weil das bedeutet zum Beispiel, wenn, wie ich gerade beschrieben habe, jemand zum Glauben kommt und wir dann gerne die ganzen Regeln aufstellen wollen, ja, jetzt kannst du nicht mehr mit deiner Freundin zusammenleben. Wir glauben, dass wenn jemand zum Glauben kommt, dass das Herz verändert wird. Dass es nicht darum geht, einen Haufen Regeln zu geben, sondern dass Gottes Herz verändert wird. Jemand, der wirklich Gott begegnet ist, der spricht, ich glaube eben, dass wir manchmal da zu billig sind und sagen, sprich einfach ein Gebet mit mir, Jesus ist mein Retter und mein Heiland und mein Herr. Sondern ich glaube, ich lese gerade ein Buch, wo dargestellt wird, Rettung bedeutet wirklich, wenn jemand zum Glauben kommt, bedeutet das eigentlich, wow, ich sehe auf einmal, wie wunderbar, wie herrlich, wie wunderschön Jesus ist. Wie könnte ich an meinem alten Leben noch festhalten? Und das ist, glaube ich, deshalb reden wir auch, so wie heute in dem Lobpreis, in unserer Anbetungszeit, sieh unseren Herrn. Kannst du Jesus sehen heute Morgen? Können wir heute Morgen, und das wollen wir jetzt gleich tun, noch ein paar Lieder singen. Wir glauben, dass die Lösung ist, auf Gott zu sehen, auf Jesus zu sehen. Und das löst all unsere Gebundenheit, unsere Gefangenheit. Wir treten, so wie in dem Höhlengleichnis, wir treten ins Licht und wir sehen die Wahrheit, wir sehen die Wirklichkeit. Und die Wahrheit macht uns frei. Gott, ich danke dir, dass du jeden hier, jeden im Raum gerufen hast. Du rufst ihn, zu dir, Herr. Manche sind vielleicht diesem Ruf schon gefolgt und haben gesagt, ja Herr, ich folge dir gerne nach. Ich habe dich erkannt, dass du wunderbar bist, dass du schön bist, dass es nichts Besseres in diesem Leben gibt. Aber ich glaube, es sind vielleicht auch ein paar hier heute Morgen, die diesem Ruf noch nicht gefolgt sind. Und Gott sagt, ich rufe dich. Ich rufe dich, du bist nicht aus Zufall hier. Und ich will dich frei machen heute Morgen. Ich will, dass du nicht mehr gebunden bist von dem, was andere von dir wollen, was die Gesellschaft von dir fordert, sondern ich will, dass du in meiner Freiheit lebst. Dass du die Wirklichkeit siehst, wie sie ist. Lass dich auf mich ein. Das kann ein leicht kleines Gebet sein, ja Herr. Ich höre deinen Ruf und ich folge dir. Ich habe dich erkannt, du bist wunderbar. Ich möchte nie mehr ohne dich leben. Und für die von uns, die schon lange Jesus nachfolgen, lass uns das heute Morgen Jesus ausdrücken, Herr. Herr, ich will dich. Ich will nicht unter den Gesetzen leben, das Mose Ich will unter der Freiheit, die Gnade Gottes bringt, leben. Und vor allem, ich will dich sehen, Herr. Ich will in deiner Gegenwart leben, in deiner Nähe, Herr. Mein Tag, mein Alltag, mein Leben soll erfüllt sein mit deiner Gegenwart, Gott.